Das Evangelium, Martin Luther und wir, so steht es auf diesem Banner an der Wand. Wir sind mittendrin in unserer Reformationsserie. Reformation 2017, heute mit dem Thema Sola Scriptura, allein die Schrift oder allein durch die Schrift, je nachdem, wie man das Lateinische übersetzen möchte. Was erwartet uns heute? Wir können die Predigt verfolgen und uns merken anhand dieser fiktiven Homepage, an der werde ich mich entlang predigen, www.solascriptura.feg. Und zwar wird es zunächst gehen um ein bisschen Reformationsgeschichte. Das wird sich an diesen drei Ws entlang bewegen. Dann geht es um ein, dann wird es im mittleren Teil wird es um ein bisschen Theologie gehen, was bedeutet Sola Scriptura, und im letzten Teil FEG wird es um die Praxis gehen, so ein paar praktische Hinweise, wie wir ganz persönlich und auch hier in der Gemeinde mit diesem Thema umgehen können. Also wie gesagt, jetzt ein bisschen Reformationsgeschichte, www. Die erste Station ist Wittenberg. W wie Wittenberg. Martin Luther hatte in den Jahren 1518 bis 1520 wegweisende reformatorische Schriften auf den Weg gebracht, Schriften, die Deutschland durcheinander gebracht haben, die für helles Entsetzen, für Aufregung gesorgt haben. Und man hat ihn von der katholischen Kirche aus den Bann angedroht. Den Kirchenbann, das heißt die Exkommunikation. Martin Luther, wenn du so weitermachst, wenn du nicht widerrufst, wirst du aus der Kirche exkommuniziert. Was bedeutet das? Die ewige Verdammnis. Ganz klar. Das hatten schon die alten Kirchenväter gesagt. Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Wer aus der Heilsgemeinschaft der Kirche ausgeschlossen wird, wer nicht mehr zur Kommunion zugelassen wird, wer nicht mehr das Beichtsakrament in Empfang nehmen kann, dem droht die ewige Verdammnis. Das ist die Hölle. Es ist nicht so wie heute in einer individualisierten Gesellschaft. Wenn die eine Kirchengemeinde eine nicht mehr mag, dann geht man halt in die nächste. Und wenn man dort auch nicht willkommen ist, dann geht man halt in gar keine mehr. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass man mit dem lieben Gott okay ist. Heute hat man oft das Gefühl, wozu brauche ich Gemeinde? Aber im Mittelalter war das ganz anders. Ohne Kirche, ohne Anbindung an die Sakramente, an die Institution des Heils, gibt es kein Heil. Am 10. Dezember 1520 hat Martin Luther zusammen mit seinen Studenten die Bannandrohungsbulle, also dieses Schreiben, das der Papst ihm geschickt hatte, öffentlich vor dem Elstertor verbrannt. Diesen Mut muss man mal haben, die Bannandrohungsbulle zu verbrennen. Das war ein Fanal, das war ein Zeichen. Und bei der schriftlichen Begründung, warum er das getan hat, hat sich Martin Luther explizit auf das Sola Scriptura berufen. Ich stelle mich zur Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift ist die alleinige Norm, der alleinige Boden, der alleinige Grund, auf dem ich stehe. 4 Wochen später wurde er dann tatsächlich exkommuniziert. Also das wurde dann vollzogen. Am 3. Januar war Luther kein Teil der Kirche mehr. Konnte nicht mehr teilnehmen an der Eucharistie und so weiter. Das war das erste W. Das zweite W, W wie Worms, 1521. Nachdem Luther exkommuniziert wurde, hat er natürlich nicht aufgehört, seine geistliche Entwicklung voranzutreiben. Er hat weiter publiziert, es wurde immer schlimmer. Und natürlich hat das in einer Zeit, wo Kaiser und Kirche aufs Engste miteinander verknüpft waren, auch politische Konsequenzen. Und so hat der Kaiser ihn vorgeladen zum Reichstag in Worms. Der fand statt am 17. und 18. April 1521. Dorthin musste Luther kommen und dort sollte er sich entweder verteidigen oder, das hat man eigentlich ihm gar nicht, diese Möglichkeit hat man ihm gar nicht eingeräumt, sich zu verteidigen. Er sollte entweder widerrufen oder schweigen. Martin Luther, wie er dort aufgetreten ist, da gibt es ganz unterschiedliche Interpretationen. Am ersten Tag, an dem 17. April, hat er einen sehr schüchternen Eindruck gemacht. Einen sehr verängstigten Eindruck. Man hat ihn gebeten, entweder widerrufen oder schweigen, und er hat so ganz schüchtern hervorgebracht, er bitte um eine Vertagung auf den nächsten Tag. Die Gegner Luthers haben schon triumphiert. Die haben gemerkt, der Mann, der ist angezählt. Das ist ja auch eine unglaublich einschüchternde Kulisse. Ja, da stehst du vor dem Kaiser mit seinen Soldaten. Du stehst vor der Kirche als Einziger und sollst hier irgendwie ein paar Wörtchen stammeln. Das ist natürlich unglaublich erdrückend. Er bittet um Verschiebung. Die Gegner triumphieren schon, sagen, morgen, der kippt der Luther. Und am nächsten Tag steht Luther vor dem Reichstag und er sagt, ich werde nicht widerrufen, es sei denn, dass ihr mich mit klaren Zeugnissen der Heiligen Schrift überführt. Konzilien und Kirchenväter, Beschlüsse der alten Kirche und so weiter kann ich nicht anerkennen. Allein die Zeugnisse der Heiligen Schrift müssen mich überführen. Das war ein Triumph, eine Stärke, die er dort demonstriert hat, mit der niemand gerechnet hat. Manche Leute sagen das so, dass Luther diese Vertagung beantragt hat, damit er die Möglichkeit hat, zweimal zu sprechen, also die Aufmerksamkeit zu steigern, wie auch immer. Das war, wir wissen es nicht ganz genau, er hat nicht widerrufen, er hat sich auch vor dem Kaiser auf die Heilige Schrift berufen. Weh, wie Wartburg. Da sind wir hier bei diesem Projekt. Als Luther auf der Heimreise war von Worms, er wurde ja dann für vogelfrei erklärt, auch später, aber man hatte ihm zunächst einmal freies Geleit zugesagt. Nun wusste auch sein Landesfürst Friedrich der Weise, wie viel so eine Zusage für freies Geleit, selbst vom Kaiser, wie viel das wert ist. Ziemlich genau 100 Jahre vor Martin Luther wurde einem anderen Reformator ebenfalls freies Geleit zugesagt, wenn er denn zum Konzil von Konstanz kommt, 1415. Und das freie Geleit wurde kurzerhand umgeschrieben in den Scheiterhaufen und er wurde dort verbrannt. Wer war das? Das war Jan Hus. Und deshalb war das mit dem freien Geleit so eine Sache und Friedrich der Weise hat sehr klug gehandelt, dass er unterwegs, Luther war noch auf dem Heimweg von Worms nach Wittenberg, er hat ihn entführen lassen. Niemand wusste so genau, wer war das. In einer Nacht- und Nebelaktion ist Luther plötzlich vom Erdboden verschwunden. Er war weg, verschluckt. Kein Mensch wusste, wo er war. Und Friedrich der Weise, der hat ihn auf der Wartburg untergebracht. Schutzhaft. Dort lebte er inkognito als Junker Jörg. Und was hat er dort gemacht? Er hat das Neue Testament übersetzt. Ins Deutsche. Viele Forscher sagen, das war die kulturhistorische Revolution überhaupt der Neuzeit. Viel, viel einflussreicher als alles, was Luther jemals geschrieben hat, war seine Übersetzung der Bibel. Mit der Übersetzung des Neuen Testamentes zunächst einmal hat er den Menschen die Bibel, das Wort Gottes, gegeben. Die Bibel gab es vor allem natürlich auf Latein, die Vulgata, das war das maßgebliche Dokument für die Kirche. Aber es stimmt nicht, dass Luther der Erste gewesen sei, der die Bibel ins Deutsche übersetzt hätte. Es gab vor ihm einige Versuche, einige Übersetzungen ins Deutsche, in verschiedene deutsche Dialekte. Es gab ja keine einheitliche deutsche Sprache. Aber das waren vor allem Handschriften. Und ihr könnt euch vorstellen, wie lang es braucht, um eine Bibel handschriftlich zu kopieren. Das dauert Wochen, wenn nicht gar Monate. Und weil das so lange dauert, waren das natürlich extrem kleine Stückzahlen. Und diese handschriftlichen deutschen Bibelteile, die sind auch irgendwo dann immer verschwunden in der Provinz. In der Provinz gab es vielleicht ein paar Bibelteile und in der anderen Provinz. Was Luther jetzt zugute kam, war der Buchdruck. Die erste Auflage des sogenannten September-Testaments, Luther hat das Neue Testament in 11 Wochen hier auf der Wartburg übersetzt. Das ist eine unglaubliche, auch physische Leistung, die er dort vollbracht hat. Ungefähr 8 bis 9 Seiten des griechischen Originaltextes pro Tag hat er dort übersetzt. Im Druck sind das 222 Druckseiten, die dann schließlich daraus wurden. Und man hat dann, er kam im März, kam er nach Wittenberg zurück. Die Pressen haben Tag und Nacht gedruckt und bis zum September waren 3000 Exemplare vervielfältigt. 3000 Exemplare, das muss man sich mal vorstellen. Und mit dieser Vervielfältigung der Bibel wurde dann natürlich auch eine Breitenwirkung erzeugt, die unglaublich war. Innerhalb von wenigen Wochen war das Buch vergriffen. Der Preis für das Buch war ungefähr umgerechnet 500 Euro. Also ein Privatmann, ein Handwerker konnte sich das nicht einfach leisten. Es ist nicht so, dass sich jeder dann plötzlich einfach ein neues Testament kaufen konnte. Aber immerhin, in gut bürgerlichen Familien war das dann durchaus gang und gäbe, ein Buch zu besitzen, eine Bibel zu besitzen. Es wurden ja auch Exemplare nachgedruckt. Und so hat sich die Bibel nach und nach verbreitet in Deutschland. Und das war die Wirkung war ungeheuerlich. So viel einmal ein bisschen zur Reformationsgeschichte, zur Bibelgeschichte in Deutschland. www. Kommen wir ein bisschen zur Theologie. Sola Scriptura, was meint Luther damit? Ich möchte das in 4 Punkten entfalten. Und zum ersten Punkt möchte ich hinführen mit einem kurzen, humorvollen Episode. Kommt ein Mann und eine Frau zum Arzt und der Arzt fragt den Mann, ja, was haben Sie denn? Antwortet die Frau, ja, wissen Sie, mein Mann, der hat solche Schmerzen. Ja, fragt der Arzt den Mann, wo tut's Ihnen denn weh? Sagt die Frau, ha, im Kreuz natürlich, der kommt schon gar nicht mehr aus dem Sessel raus. Fragt der Arzt den Mann, können Sie auch mal was sagen? Sagt die Frau, ja, wissen Sie, das ist ja das Problem, der schwätzt gar nichts, der Mann, das ist ja mein Problem. So ähnlich war das mit der Bibel und der Kirche. Dass die Bibel Gottes Wort ist, war für die Kirche klar. Das hat nicht Martin Luther erfunden, dass die Bibel Gottes inspiriertes Wort ist. Aber die Bibel musste von der Kirche ausgelegt werden. Die Kirche musste erklären, was in der Bibel steht. Das konnten Laien nicht verstehen. Die Bibel war also sozusagen bevormundet von der Kirche. So, das ist jetzt der zweite Punkt. Und das ist die bahnbrechende Erkenntnis von Martin Luther, die sich verbindet mit dem Sola Scriptura. Die Bibel spricht für sich. Ja, wie in dieser kleinen Episode, dass die Frau ständig für den Mann antwortet. Genau so war das mit der Kirche und mit der Bibel. Die Bibel durfte nicht für sich sprechen. Die Bibel konnte nur verstanden werden, wenn die Kirche sie auslegt. Die Kirche, so hat das Martin Luther ganz stark empfunden, die Kirche hat die Bibel bevormundet. Die Bibel durfte nicht für sich sprechen. Und wenn Martin Luther sagt, sola scriptura, allein die Schrift oder allein durch die Schrift, dann behauptet er, die Bibel hat die Kraft und die Autorität, für sich selbst zu sprechen. Die Bibel ist ihr eigener Ausleger. Die Bibel braucht keinen Papst und keinen Bischof und keine Priester, um verstanden zu werden. Die Bibel übersetzt sich selbst für den, der sie liest. Das war ein ungeheuer riskantes Unterfangen, das Martin Luther eingegangen ist. Und er hat sich tatsächlich im Laufe der Reformation gefragt, war das richtig? War das richtig, dass ich die Bibel, ich sag's mal, dem Klerus, der Theologenschaft entrissen habe und dass ich die Bibel dem einfachen Mann und der einfachen Frau auf der Straße in die Hand gedrückt habe? War das richtig? Denn das ist ja durchaus auch gefährlich. Da kann ja jeder die Bibel jetzt auslegen, wie er oder wie sie will. Und was da passiert ist, das hat Luther auch sehr leidvoll im Lauf der Reformationsgeschichte erfahren. Bauernkriege zum Beispiel. Das ist gefährlich, wenn Laien anfangen, die Bibel zu interpretieren. Thomas Münzer, Gottes Staat in Münster, alles das, was passiert ist, die Schwärme auf dem rechten und dem linken Flügel der Reformation. Das ist durchaus gefährlich, wenn Menschen anfangen, die Bibel zu lesen und die Bibel zu interpretieren. Es ist bis heute so geblieben. Wenn es niemanden mehr gibt, der die Bibel bevormundet, dann muss die Bibel für sich selber sprechen. Und wir haben nun durchaus im Protestantismus auch eine unübersehbare Fülle von unterschiedlichen Auslegungen und Ausprägungen der Bibel. Es gibt schätzungsweise ungefähr 40.000 protestantische Denominationen auf der Welt. Das ist ein bisschen unübersichtlich. Und dennoch hat sich Luther dazu bekannt und gesagt, ja, es ist richtig. Dieses Risiko musste ich eingehen. Das Risiko, dass du und ich die Bibel lesen. Ich vertraue darauf, dass die Hauptsache, dass der Hauptinhalt der Bibel sich mitteilt, dass Gott spricht zu den Menschen. Darauf vertraue ich. Auch wenn es Missverständnisse drohen, es ist ein Risiko, wenn Menschen wie du und ich die Bibel lesen, aber das ist es wert. Gott wird sich mitteilen. Ihr merkt schon, das ist nicht einfach so mal geschwind gemacht. Das wusste Luther, was das für Konsequenzen haben würde. Luther hat damit gerechnet, dass der Hauptinhalt der Bibel sich mitteilt und übersetzt. Aber was ist denn der Hauptinhalt der Bibel? Was ist das denn? Auch diesen Punkt möchte ich einleiten mit einer Reflexion. Ich weiß gar nicht, ob es euch aufgefallen ist. Wir haben ja insgesamt 4 solche Exklusivformulierungen. Solus Christus, das hatten wir vor 4 Wochen. Allein Jesus Christus. Heute sola scriptura, allein die Heilige Schrift. Nächsten Sonntag sola gratia, allein die Gnade, allein durch die Gnade. Am übernächsten Sonntag sola fide, allein durch den Glauben. 4-mal exklusiv? Wie passt das eigentlich zusammen? Also, stellt euch vor, jemand kommt zu euch und sagt, jetzt mal aus der männlichen Perspektive, ich bin nun mal ein Mann, stellt euch vor, jemand kommt zu euch und sagt, ich liebe allein die Adelheid. Und 4 Wochen später kommt er zu euch und sagt, ich liebe allein die Kunigunde. Und 5 Wochen später kommt er und sagt, ich liebe allein die Kriemhild. Muss ja immer Namen nehmen, die hier nicht vertreten sind. Da würdet ihr fragen, ja, wen jetzt? Allein die Adelheid, allein die Kunigunde, allein die Kriemhild, ja, wen denn jetzt eigentlich? 3-mal allein geht ja nicht, oder? Und so ähnlich ist es doch auch mit dem Solus Christus, sola scriptura, sola gratia, sola fide. Ja, was jetzt eigentlich? Viermal allein ist ein bisschen zu viel für allein. Und da wird deutlich, jetzt sind wir in der Mitte der Theologie Martin Luthers, letztlich meinen alle vier Exklusivpartikel dasselbe. Diese vier Exklusivpartikel sind nur dann sinnvoll, wenn sie alle auf dieselbe Mitte zielen. Und deshalb mein nächster Punkt: Es gibt keinen Inhalt der Heiligen Schrift außer Jesus Christus. Es gibt keinen Inhalt der Heiligen Schrift außer Jesus Christus. Das ist jetzt das Hauptanliegen, für das Martin Luther gelebt und gestorben ist, für das er gekämpft hat. Jesus Christus ist die Mitte der Heiligen Schrift. Jesus Christus ist der einzige Inhalt der Heiligen Schrift. Es gibt nicht viele Inhalte der Heiligen Schrift. Es gibt eigentlich nur einen einzigen Inhalt, das ist Jesus. Ja, erinnert euch, bei meiner letzten Predigt über Solus Christus habe ich gesagt, es gibt keinen Gott außer Jesus. Und das ist nicht gemeint antitrinitarisch, sondern damit ist gemeint, Jesus ist das Gesicht Gottes. Jesus ist die Offenbarung Gottes. Jesus ist derjenige, in dem Gott sichtbar wird, wie er eigentlich ist. Und genauso ist das jetzt mit Jesus und der Heiligen Schrift. Natürlich weiß Luther, es gibt in der Bibel auch noch andere Inhalte. Es ist nicht auf jeder Seite, in jedem Bibelvers von Jesus die Rede. Aber diese Inhalte, diese unterschiedlichen, die ordnen sich alle hin auf Jesus Christus. Sie bekommen von Jesus ihre Mitte, ihren Sinn, ihren Platz in der Bibel. Und nur von Jesus her sind diese Inhalte überhaupt relevant. Um es zuzuspitzen, wenn du in der Bibel irgendetwas anderes hörst und findest als das frohmachende Evangelium von Jesus Christus, dann hast du die Bibel noch nicht wirklich gelesen. Wenn du in der Bibel irgendetwas anderes hörst oder findest als das frohmachende, befreiende Evangelium von Jesus Christus, dann hast du die Bibel noch nicht wirklich gelesen. Das meint sola scriptura. Von Jesus ordnet sich der ganze Inhalt, alles, was sonst auch noch in der Bibel steht. Natürlich stehen viele andere Dinge auch noch in der Bibel, aber von Jesus bekommen sie ihren Platz. Wisst ihr, das ist so wie mit dem Auto. Der Vergleich ist jetzt nicht von Martin Luther, zu eurer Information. Das ist wie mit dem Auto. Es soll ja wirklich Leute geben, die ein Auto kaufen wegen dem Navigationssystem oder der Stereoanlage. Ja, aber das ist nicht das Wesentliche, ist schön. Also ein gutes Navi, eine tolle Stereoanlage oder so, ist nicht schlecht, aber deshalb kaufst du dir eigentlich kein Auto. Das Wichtigste ist das Fahrgestell, der Motor, das Getriebe, die Räder, ja, das, was ein Auto eigentlich ausmacht. Und alles andere, das ordnet sich dann so bei. Das ist Beiwerk, das ist nice to have, aber das ist nicht das Auto. So ist es so ähnlich mit dem Sola Scriptura. Jesus ist die Mitte und der einzige Inhalt der Heiligen Schrift. Alles andere ist Beiwerk. Ich möchte diesen Punkt noch ein bisschen vertiefen, noch ein bisschen tiefer graben. Dritter Punkt. Die Bibel ist Gottes Wort, weil du Christus darin findest. Im Grunde genommen steckt das schon im zweiten Punkt drin, aber ich möchte es noch ein bisschen vertiefen, noch ein bisschen zuspitzen. Dass die Bibel inspiriert ist, dass die Bibel Gottes Wort ist, Gottes Wort, liegt allein daran, dass du Jesus in ihr findest. Das ist der Maßstab, das ist der Grund und das Ziel der Inspiration. Martin Luther hat ja vor der Aufklärung gelebt, also vor allem dem, was später mit Bibelkritik oder historisch-kritischer Methode und so weiter benannt wurde. Er war am Ende des Mittelalters, zu Beginn der Neuzeit, das gab es in der Form noch nicht. Und manche Leute sagen, ja, Martin Luther war mit seinem Sola Scriptura war ein Fundamentalist. Das war er nicht. Der Fundamentalismus ist nämlich eine Reaktion auf die Aufklärung, auf die Moderne. In der Aufklärung wurde die Autorität der Bibel sehr stark in Frage gestellt. Ist die Bibel Gottes Wort? Ist sie wirklich inspiriert? Vielleicht nur ein Teil? Da gibt es doch auch menschliche Worte. Woher können wir denn wissen, was in der Bibel menschlich und was göttlich ist? Und so weiter, diese ganzen Gedanken, die euch vielleicht auch schon mal zu Gehör gekommen sind. Der Fundamentalismus antwortet darauf mit neuzeitlichen, modernistischen Kategorien und sagt, die Bibel ist irrtumslos, die Bibel ist fehlerfrei, die Bibel hat keinen Widerspruch, widerspruchsfrei und so weiter. Martin Luther wäre kein Fundamentalist gewesen, wenn das nicht ein Anachronismus wäre. Er hat einen ganz anderen Zugang zu diesem Problem. Er sagt, die Bibel ist deshalb Gottes Wort und die Bibel ist deshalb inspiriert, weil du Jesus Christus in ihr findest. Und das ist das eigentliche Wunder. Das eigentliche Wunder der Bibel, woran du erkennen kannst, dass Gott in ihr spricht, ist das, dass Menschen durch die Bibel und in der Bibel den Ruf Gottes hören in die Nachfolge und zum Glauben. Da wird aus der Information, da wird aus einem historischen Dokument plötzlich eine Anrede durch Gott. Du bist gemeint. Ich liebe dich. Ich rufe dich in die Nachfolge. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei meinem Namen gerufen. Und plötzlich hören Menschen nicht nur Paulus und nicht nur Jesaja und nicht nur Mose, sondern sie hören den lebendigen Gott in der Bibel zu sich sprechen. Schon mal gehört? Schon mal die Erfahrung gemacht? Ist jemand von euch da, der an Jesus Christus glaubt? Ein paar Leute? Seht ihr, das ist der Beweis, dass ihr an Jesus glaubt, dass die Bibel inspiriert ist. Dass die Bibel Gottes Wort ist. Ihr seid der lebende Beweis dafür, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und einen stärkeren Beweis gibt es gar nicht, als dass ihr und ich an Jesus glauben. Dass wir in diesem antiken Buch plötzlich Gott zu uns reden hören und sagen, Mensch, ich bin gemeint, Gott liebt mich. Er ist für mich gestorben, für mich auferstanden. Es gibt Vergebung, es gibt ewiges Leben, dass du und ich das erkannt haben und wissen. Das ist der Beweis dafür, dass die Bibel Gottes Wort ist. Einen stärkeren Beweis gibt es nicht. Die Bibel ist Gottes Wort, weil du Jesus Christus darin findest. Oder weil Jesus Christus dich findet durch die Bibel. Jesus findet dich, Gott ruft dich durch die Bibel. Das ist das Zeichen dafür, dass Gott durch dieses Buch zu dir spricht. Du kannst die Bibel nicht absichern. Du kannst das nicht beweisen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür. Du kannst nicht beweisen, dass die Bibel widerspruchsfrei oder irrtumslos ist. Das kannst du nicht beweisen. Aber du kannst erfahren, dass Gott zu dir spricht. Das ist die Mitte der Theologie Martin Luthers. Gott öffnet dir das Ohr. Gott erreicht dein Herz. Gott klopft bei dir an durch die Bibel. Sagt, hier bin ich. Ich liebe dich. Antworte mir. Und überall, wo das geschieht, geschieht ein lebendiger Beweis, dass die Bibel Gottes Wort ist. Letzter Punkt. Der Bibel glauben wir nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Leben. Der Bibel glauben wir nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Leben. Ich bin ein Kopfmensch. Ich bin nicht der Überzeugung, dass man den Verstand an der Garderobe abgeben muss oder vor dem Bibellesen irgendwie abgeben muss. Man kann die Bibel mit dem Verstand lesen. Und Martin Luther war auch ein brillanter Kopfmensch. Aber er wusste, das Geheimnis der Bibel, das Eigentliche, das passiert nicht da. Es passiert da. Es geht um Vertrauen. Es geht darum, mein Leben zu setzen auf das, was in der Bibel steht. Es geht um eine Beziehung, um ein Wagnis, nicht um das kognitive Verarbeiten von historischen Informationen. Und deshalb vertrauen wir der Bibel nicht mit dem Kopf, nicht, dass wir alles kapieren und verstehen. Du wirst nicht alles verstehen aus der Bibel, ich auch nicht. Je länger ich unterwegs bin, desto mehr Fragen habe ich mit meinem Kopf. Aber wir können mit dem Herzen vertrauen, dass Gott mich liebt, dass er mich gerufen hat, dass es Vergebung gibt, dass eine ewige Hoffnung da ist. Das begreifst du nicht mit dem Kopf. Das ist ein Wagnis deiner Existenz. Und dich darauf zu verlassen, das nennt die Bibel Glauben. Ein bisschen Praxis noch, was bedeutet das für die FEG, was bedeutet das jetzt für uns? Ein paar Punkte, ganz schnell noch zum Schluss. Ah ja, das überspringe ich jetzt. Die Bibel lesen. Die Bibel lesen. Das ist revolutionär. Haben wir vorhin gehört. Wir können nicht evangelisch, wir können nicht frei evangelisch sein, ohne die Bibel zu lesen. Und ich beobachte das durchaus in unserer kirchlichen Landschaft, dass wir immer weniger die Bibel lesen. Ich habe mich in letzter Zeit mit etlichen Leitern und Dozenten auch an theologischen Hochschulen unterhalten, die mir genau das bestätigen, die mir sagen, die Studenten, die zu uns kommen, die wissen eigentlich überhaupt nichts mehr aus der Bibel, fast nichts mehr. Wir fangen fast wieder an, wie Analphabeten heute im 21. Jahrhundert die Bibel zu lesen. Leute, wir müssen das Wagnis eingehen. Wir müssen wieder anfangen, die Bibel zu lesen. Sonst sind wir nicht evangelisch und auch nicht frei evangelisch. Das, was Luther mit der Bibelübersetzung gemacht hat, das ist aktueller denn je, dass wir, die wir die Möglichkeit haben, für 9,90 € eine Bibel zu kaufen, dass wir endlich wieder anfangen, die Bibel zu lesen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, die Bibel betend lesen. Ich hätte euch das gerne noch ein bisschen mit Zitaten von Luther untermalt, aber das mache ich jetzt nicht aus Zeitgründen. Die Bibel betend lesen. Luther sagt, und das ist deutlich geworden durch das, was ich auch ausgeführt habe, du kannst die Bibel nicht einfach nur verstehen als historisches Dokument. Sonst gehst du an der Mitte der Bibel vorbei. Eigentlich kann nur Gott selber dir die Bibel erklären. Nur Gott selber dir die Bibel erschließen. Deshalb lies die Bibel mit einem betenden Herzen. Lade Gott ein, zu dir zu sprechen. Mach dein Herz auf und sag, Gott, sprich du zu mir. Ich möchte hören, was du mir sagst. Betend lesen. Die Bibel studierend lesen. Es gibt so ein erbauliches Lesen der Bibel, das ist schön, wenn man so fragt, was ist das Wort heute für mich, was steht in den Losungen, was steht im Lehrtext, ich brauche noch irgendwie ein Wort für heute, das ist gut und wichtig, aber Leute, wir müssen uns auch die Mühe machen zu gucken, was steht da. Wir haben heute viel, viel mehr Möglichkeiten, die Bibel zu studieren als Martin Luther damals, viel mehr. Wir haben Bibellexika, wir haben Kommentarreihen, es gibt ein Internet, www. Einfach mal ausprobieren. Da gibt es Online-Bibellexika, da gibt es Wortstudien. Und es darf uns auch ein bisschen Mühe wert sein. Ich kenne Leute, wenn die sich eine neue Tabakpfeife kaufen, dann müssen die erst mal 20 Zeitschriften lesen und Beurteilungen über die Tabakpfeife und Pro und Contra und Filtertechnik und bla bla bla. Die wissen über ihre Tabakpfeife mehr Bescheid als über den Römerbrief oder über das Neue Testament. Hey, wir haben die Möglichkeit zu studieren. Das hast du und ich auch. Wir müssen nicht unmündig bleiben. Und dann gibt es noch einen Punkt, die Bibel in Gemeinschaft lesen. mit anderen Christen zusammen. Wir sind nicht der Papst, unser eigener Papst. Wir verstehen nicht alles richtig. Wir brauchen den Bruder und die Schwester. Wir brauchen den, der mit uns die Bibel liest. Wie hast du das verstanden? Was macht das mit dir? Und wie setzt du das in die Tat und in die Praxis um? Wie machst du das? Wir brauchen einander. Wir haben hier in der Gemeinde haben wir Kleingruppen, wo wir unter der Woche die Bibel in Gemeinschaft lesen. Wo wir um die geöffnete Bibel herum sitzen und beten und fragen, Herr, was willst du uns sagen? Wo wir uns darüber austauschen. Hinten im Foyer an der Wand gibt es eine Übersicht über unsere Kleingruppen. Die Bibel lesen wir in Gemeinschaft. Sonst irren wir und gehen unter Umständen einen falschen Weg. Und letzter Punkt, der Bibel in der Dunkelheit vertrauen. Der Bibel in der Dunkelheit vertrauen. Martin Luther hat gesagt, wir lesen die Bibel in dem Dreischritt Oratio, das ist das Gebet, das hatten wir, Meditatio, das ist das Studieren und Tentatio, das ist die Versuchung, das ist die Anfechtung. Und Martin Luther sagt, erst das Dritte, die Tentatio, macht dich zu einem wahren Theologen, zu einem wahren Bibelleser. Die Bibel muss getestet werden im Feuer des Alltags. Erst wenn du Gott auch in der Dunkelheit vertraust, wenn alles dagegen spricht, wenn das Wort, das so leicht in deinen Kopf hineingeht, wenn das Wort auf dem Prüfstand steht, kann ich jetzt Gott wirklich da vertrauen? Steht Gott zu seinem Wort? Verlasse ich mich da drauf, was Gott sagt in seinem Wort? Erst in diesem Test, in der Tentatio, erst dann wird sich zeigen, ob ich der Bibel vertraue. Ich möchte die Band auf die Bühne bitten. Ich möchte uns jetzt 2 Minuten geben, wo wir einfach an diesen Punkten entlang gehen und in uns hineinhören und vielleicht auch ins Gespräch mit Gott gehen. Was bedeutet Sola Scriptura für mich heute, für jeden Einzelnen? Es geht ja nicht darum, was Luther vor 500 Jahren irgendwann mal gesagt hat. Es geht auch darum, dass wir das heute für uns praktizieren. Sola Scriptura, eine Revolution, eine kulturhistorische, eine kirchenhistorische Revolution. Aber die muss Fortsetzung finden in unserem Alltag, in unserem Leben. Und vielleicht magst du jetzt in diesen 2 Minuten irgendein Bibelwort nehmen, das dir in den letzten 3 Tagen, 3 Wochen irgendwie mal begegnet ist. Ein Bibelwort, ein Bibelvers, irgendwas, was bei dir hängen geblieben ist. Und dann geht es mit diesem Bibelwort einfach ins Gebet. Was willst du mir, Herr, mit diesem Wort sagen? Was meint es für mich? Was bedeutet es? Wo muss ich diesem Wort vielleicht gehorchen? Und wo bin ich herausgefordert, diesem Wort zu vertrauen? Auch dort, wo mein Leben, wo der Alltag vielleicht widerspricht. Ich möchte noch beten mit uns und uns dann in diese Zeit der Stille hinein entlassen. Wir danken dir, guter Herr, dass du uns dein Wort gibst, dass wir die Bibel haben in geschriebener, in gedruckter Form, dass wir sie auf Deutsch lesen können oder auf Englisch oder Französisch, was auch immer unsere Muttersprache ist. Danke für dieses Wort. Und wir beten darum, dass dieses Wort wieder Kraft entfaltet in unserer Gemeinde, in unserem Alltag, in unserem persönlichen Leben. Kraft entfaltet auch in unserem Land. Dass wir wieder neu revolutioniert werden durch die Bibel. Und das beginnt bei uns. Und wir beten jetzt, Gott, dass du zu uns redest und dass dein Wort lebendig wird in der Zeit der Stille, die wir jetzt miteinander haben. Amen.